Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich bin wie immer nicht allein im Studio, sondern ich habe meine zwei Co-Moderatorinnen, wir sind das neue Moderatorinnen-Team des Jahres 2024, ins Studio gebeten, auf der einen Seite Lydia Bissmann und auf der anderen Seite Werner Schandor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Die beiden und ich werden euch durch dieses Jahr navigieren, alles was den Kunstfunken anbelangt. Wir sind quasi jetzt ja zu dritt, moderieren gemeinsam, überlegen uns, welche Gäste wir haben wollen und als Einstieg sind wir quasi unsere eigenen Gäste und haben uns dafür ein lustiges Spiel überlegt. Es geht um Entscheidungsfragen. Und mein Einstieg ist es mal mit simplen Fragen zu beginnen. Das funktioniert so. Ich stelle eine Frage. Lydia und Werner werden antworten. Soll ich auch antworten?
Ja, sicher.
Gut. Also wir antworten dann immer zu dritt und das geht dann reihum. Und es sind über 10, der Anfang ist noch leicht. Bis zum Schluss werden wir schauen, was rauskommt. Erste Frage, Kunst oder Kultur? Werner?
Ich?
Mhm.
Kunst oder Kultur? Poesie. Das sprengt dann wieder alles und das macht sozusagen diese Entscheidung hinfällig.
Du meinst, was beides ist?
Mhm.
Lydia?
Poesie ist Kunst und Kultur?
Schon, kann beides sein.
Ja, ich kann mich da nicht unterscheiden, weil für mich ist Kultur ja auch, dass man mit Gabel und Messer isst.
Für manche ist das auch eine Kunst.
Das stimmt, ja, muss man auch lernen, wie man Kunst lernen muss. Aber Kunst hat ja eigentlich den Auftrag, dass sie nichts muss.
Ja.
Und Kultur erleichtert ja unser Zusammenleben, würde ich jetzt mal sagen.
Gut, ihr habt jetzt beide keine Entscheidung getroffen.
Stimmt.
Also,
im Zweifelsfall für die Kunst.
Gut.
Ja, eigentlich würde ich das auch gerne sagen, aber wenn ich es mir in der Realität so vorstelle, mag ich schon gerne mit Gabel und Messer essen. Als wie in so einer Hippie-Kommune leben, wo jeder mit den Fingern isst. Ja, ich glaube, praktischer ist Kultur im Alltag. Aber Kunst soll ja nicht praktisch sein. Kunst ist ja zum Spaß. Also, alles außer praktisch, genau.
Also wenn er mich zurückfragt, ich bin für Kunst.
Mhm.
Kultur ist da. Für mich.
Mhm.
Und daher nehme ich die Kunst.
Genau, das ist noch das Tüpfelchen am I.
Genau. Ja. Meine zweite Frage, das passt, das habe ich auch bei der letzten Folge schon gestellt. Da war dann auch die Antwort lustig. Audio oder Video?
Ja, das ist ja sehr interessant. Also mein erster Reflex auf diese Frage ist natürlich Audio. Ich hasse Videos. Wenn ich zum Beispiel meine Waschmaschine reparieren will und ich finde dann nur so ein blödes Video auf YouTube, dann ich finde Videos total langweilig. Ich bin viel zu ungeduldig. Ich möchte eine geschriebene Beschreibung, weil da kann ich querlesen und mir das rausholen, was ich brauche. Und ich finde da ich schaue mir keine Videos an, nirgends. Also ich versuche das zu vermeiden. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt ins Kino geht, das ist ja eigentlich auch Film und Video ist ja Film, muss man sich den Film anschauen. Man kann nichts nebenher machen. Und bei Audio, wenn ich mir jetzt eine Platte anhöre, kann ich schon, mache ich immer die ganze Zeit was daneben.
Mhm.
Und kann es halt nicht so aufnehmen. Aber ich sage jetzt einfach mal Audio.
Werner?
Ja, ich muss wieder ausscheren. Ich sage Text und Foto, weil tatsächlich die präferierten Kategorien für mich vor Audio, vor Video sind wirklich Text und stilles Bild. Ja?
Mhm.
Also bevor es sich bewegt und in die Zeit geht, sozusagen das Statische für mich interessanter und auch das, wo jetzt die Kunst mehr Möglichkeit bietet, mir, dass in mir was zum Schwingen kommt. Ich meine, Audio oder Video, das sind dann ganz nett beide, ja. Also sowohl jetzt Audio eher Richtung Musik hören, als auch Video irgendwas schneller mal eine Geschichte schnell konsumieren, schneller als in einem Buch. Mhm. Aber ich bevorzuge den Text.
Ich sehe schon, wie unsere Entscheidungsfragen weitergehen werden. Ich sehe schon, was da wer für Rollen einnimmt. Ich beantworte es auch noch und bin eindeutig für Audio.
Mhm. Und weil wir jetzt gerade einen Podcast machen.
Nein, ich mag so gern hören. Ja. Für mich ist Schauen oft so anstrengend.
Das stimmt.
Also, das liegt vielleicht auch daran, dass 80% meiner Arbeit am Computer stattfindet. Und dann bin ich schon so schauenmüde und ich höre irrsinnig gern. Aber vielleicht jetzt gleich eine Anekdote aus meiner Jugend. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass einer meiner ersten Ferialjobs war bei der Auskunft, wer sich noch daran erinnern kann, bei der Telefonauskunft. Das heißt, da habe ich mit ganz vielen Menschen telefoniert am Tag. Und das war eigentlich so, dass ich mir immer überlegt habe, wie schaut der hinter dieser Stimme aus? Und da war dieses Audioerlebnis eigentlich großartig mit diesen ganz vielen unterschiedlichen Stimmen, die meistens eine Telefonnummer haben wollten.
Genau.
Also das ist jetzt für die Jüngeren wahrscheinlich spannend, dass so eine Telefonauskunft gab, wo man angerufen hat, um eine Nummer zu erfragen.
Es Gut. gab eine Zeit vor Google, unglaublich.
Genau. Ich habe noch eine Einstiegsfrage. Mhm. Aber da war die Lydia, hat das Wort schon genannt. Kino oder Theater?
Genau. Genau. Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, weil ich beides total gern mag. Kino ist halt leichter verfügbar. Da ist man nicht so abhängig von den Spielzeiten. Es gibt oft mehrere Kinos, die den gleichen Film spielen. Aber Theater ist schon so super, super geniales, analoges Erlebnis. Das sind halt Menschen gleichzeitig, die auf der Bühne stehen, da kommt so eine Energie rüber und das ist halt der Unterschied. Aber im Kino sitzen ja auch Menschen im Raum. Und zum Beispiel bei der ersten Diagonale nach Corona, die haben wir, glaube ich, 21 eine gemacht mit Abstand. Da war ich eben das erste Mal seit einem Jahr wieder mit Menschen in einem Raum und hat echt zum Weinen angefangen, weil das so berührend war, dass man endlich wieder mit Menschen und ich habe es dann weiterzählt und es ist echt ganz vielen Menschen so gegangen. Also ich glaube, es geht bei beiden gar nicht so um das Programm, sondern einfach um die dirigierte Situation. Also man wird reingelassen, man darf nicht zu spät kommen, man muss drin bleiben, man kann nicht am Handy schauen. Das ist eigentlich beides ziemlich klasse. Also wenn ich mir jetzt spontan entscheiden muss, dann würde ich sagen Kino, weil es halt leichter verfügbar ist. Mhm. Ja.
Bei mir ist eindeutig Kino, weil ich im Theater schon dermaßen oft so wahnsinnig pharisiert habe, wie im Kino eigentlich selten.
Echt?
Das ist. Und beim Theater finde ich, dass es oft so übertrieben ist, also dass man die Effekte überstrapaziert. Und ich habe mich aber quasi in meinem Studium mit einer Arbeit über Theater abgeschlossen und bin da auf einen schönen Spruch von Robert Musil gestoßen, der mal als Theaterkritiker geschrieben hat, das Theater ist das dümmste Gebiet der Dichtung, wenn nicht von ganz Mitteleuropa. Nämlich, er hat gesagt, dass im Theater immer nur Effekte weitergegeben und weitergespielt werden. Und mir kommt vor, auch wenn das Theater jetzt versucht, was anderes zu machen, gelingt es ganz selten aus diesem Kastel und aus diesem Kistel und aus diesem Wollen rauszukommen und das zu transzendieren. Und die paar Mal, wo es gelungen ist, das war einerseits eine Aufführung, das war diese Schlingensief-Aktion in Graz, also das war ein dramaturgischer Akt mit dem Bettlerfestspielen, Sandlerfestspielen.
Aber 98. Du meinst jetzt die Performance im Eisernen Tor, jetzt ja, nicht genau. Im geschlossenen Theaterraum, sondern draußen.
Und im geschlossenen Theaterraum war es vom Habian, der Zafradil. Mhm. Also das war das einzige Mal, wo ich wirklich wie angeschraubt in dem Sessel gesessen bin und mir gedacht habe, ich möchte jetzt keine Zehntelsekunde verpassen von dem, was da passiert. Oder das war einfach so präsent. Und alles andere, was da vorher auch so sonst gehypt war, wie Victor Bodo oder so, das hat man nur eine wirkliche Abscheu gegen die technischen Möglichkeiten der Drehbühne verpasst, weil es einfach so überstrapaziert war. Also deswegen Kino.
Sehr spannend, weil mir fällt natürlich ein zum Kino, dass es ja in Wahrheit eine Leinwand ist. Das heißt, wenn ich nicht im 3D-Kino sitze, habe ich quasi was Zweidimensionales vor mir. Und im Theater ist es immer dreidimensional, genau, weil ich immer die Menschen vorne habe.
Ja.
Das ist spannend und auch sich da zu entscheiden zwischen Kino und Theater. Weil wenn ich diese Frage so gestellt bekomme, obwohl ich eine leidenschaftliche Kinogeherin oder Filmschauerin bin, würde ich sagen Theater. Weil das Erlebnis für mich noch einmal aus dem Kino heraus, also im Gegensatz zum Kino, völlig herausragend
ist. Und es ist einzigartig. Es passiert nur in dem Moment dort, genau, an dem Ort. Ja.
Und es ist nicht 7-mal geschnitten, 8-mal nachproduziert, das ist ungefähr, das ist authentisch echt. Und wenn denen ein Schnitzer passiert oder wenn die Sprache verlässt oder den Text vergessen, ist es live. Und das im Kino ist es immer ein Konstrukt, das bereits fertig ist. Ein Konstrukt und ein Produkt.
Ja, mir kommt das Theater immer wie so ein Produkt vor, der Regie.
Aber es ist interessant, ich habe das eine Zeit lang, also ich war jetzt nicht immer der große Theaterfan. Und dann hat mir Freunde mal erzählt, dass eigentlich die Oper viel, viel moderner ist, weil du kannst ja nicht die Noten einfach weglassen, du musst die Noten spielen und deswegen kannst du halt mit den Kostümen, mit der Inszenierung viel mehr zeitgenössische Politik und alles Mögliche reinbringen. Beim Theater geht das halt, ja, du kannst das Stück halt umschreiben, aber es ist, der Druck ist nicht da, dass du musst. Und es gibt schon ziemlich spannende Operninszenierungen. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich klasse Theaterstücke gesehen. Also wirklich klasse, wo man rausgeht und sie denkt, also noch 2 Tage mindestens drüber nachdenkt, sie denkt, okay, ja.
Das ist, glaube ich, überhaupt der Hauptpunkt, abseits unserer Entscheidungsfragen, wenn man rausgeht und weiter darüber nachdenkt, genau, wenn die Dinge nachschwingen und nachhallen und man wirklich nachdenkt, wie war das oder auch noch nachrecherchieren geht. In meinem Fall ist es so, wenn ich irgendwas Besonderes erlebe in Sachen Kunstkultur, ich recherchiere sicher nach, ob ich mir das dann immer auf ewig merke, wer oder was, welche Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Und in Graz kommt noch dazu, wir haben ja nicht nur die großen Bühnen mit dem Schauspielhaus, wir haben ja auch ganz viele kleine Theaterbühnen und das ist noch einmal anders, das Erleben.
Genau.
Beim Kino?
42 freie Theatergruppierungen, Institutionen, was auch immer. Ja, das ist viel.
Das ist viel, spannend.
Ja, das stimmt.
So, wir sind aufgewärmt, oder?
Mhm. Ja, genau. Ja, aber eigentlich hast du jetzt die Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Also die zweite Runde, jetzt gibt es eine kleine biografische Runde, da habe ich 3 Fragen vorbereitet. Und weil du erwähnt hast, was nachschwingt. Und meine Frage an euch wäre, gibt es so Kunsterlebnisse, die sozusagen langfristig dann nachgeschwungen haben? Also nicht nur was, wo man rausgeht und 2 Tage damit beschäftigt ist, sondern gibt es irgendwas, wo bei euch, wo ihr gefunden habt, das hat jetzt mein Leben irgendwo verändert?
Ja, gibt's. Also jetzt, was verändert ein Leben schon groß? Das ist immer so, es ist ja immer ein Prozess. Aber ich hatte bildnerische Erziehung mit 14, 5. Klasse Gymnasium. Und wir sind da einfach in die Neue Galerie und die haben uns dort Wiener Aktionismus erklärt und Nietzsche. Und es war so cool. Und Beuys war auch dabei. Und irgendwie war das so super easy und liebevoll erklärt, dass wir, und ich meine, es ist 14-jährigen Aktionskunst beizubringen, ist jetzt schon ein Auftrag. Und seitdem kann ich sagen, dass das hat irgendwas in mir geöffnet, so dass ich mir jetzt Sachen einfach genauer anschaue und irgendwie gemerkt habe, dass da halt immer ein Hintergrund ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es sagen soll. Ich war jetzt vor kurzem auf einer Nietzsche-Ausstellung, hat mir nicht so gefallen. Aber damals, das hat richtig gefetzt. Die haben das richtig gut gemacht und mir ist vollkommen als ein Schalter umgelegt worden.
Ich mache da einen kleinen Sidestep. Da sieht man, wie wichtig Vermittlung ist,
genau,
in Sachen Kunst und Kultur. Und das ist ja etwas, was wirklich für die Jugend und für alle, also ich habe das schon in der Schule, jetzt eine kurze ausschweifende Erklärung, in der Schule schon total, wie sagen wir, im System, jetzt sage ich es ganz grob, bescheuert von, dass wir uns in der 7. Klasse Gymnasium zwischen Musik und bildnerischer Erziehung haben entscheiden müssen.
Das war ja.
Und die 2 Kreativgegenstände quasi gegeneinander ausgespielt wurden. Ich nahm damals Musik, weil, ich habe das eh schon in mehreren Podcasts gesagt, weil ich gern gesungen habe oder weil auch die Musik mir sehr nahe stand. Ich habe aber dann ganz viel in der Kunsterziehung vermisst, weil ich habe das war höchstens privat möglich. Und jetzt war mein familiäres Umfeld nicht unbedingt so kunstaffin. Und jetzt komme ich zu meinem Erlebnis. Ich war dann nach der Matura Interrail und war in München und in einer von diesen zwei Pinakotheken, wo auch ein Monet hängt, Seerosen. Und dort saß ich mich vor das Bild, weil ich kann mich erinnern, Impressionismus war wichtig, auch schon in der Schule. Dann saß ein fremder Mann neben mir und wir haben, ich glaube, mindestens eine Stunde oder noch länger nur dieses eine Bild analysiert, was wir alles darin sehen. Figuren, Menschen, Geschichten. Es war unglaublich. Wir haben uns nur mit diesem einen Bild beschäftigt, er und ich. Und das war für mich auch so eine, wie sagen wir, so eine Erhellung, was bildende Kunst anbelangt. Nämlich wirklich dort zu sitzen, ein Bild zu betrachten und ganz viel zu entdecken. So, Werner,
ja.
Jetzt bitte dein Erlebnis noch.
Ja, jetzt widerspricht man total, weil es war Theaterstück.
Ja, wollte ich sagen.
Wir haben darauf gewartet.
Und genau. Zwar war es, wir sind ein lebendes Beispiel von Anselm Glück, inszeniert von Heinz Hartwig im Steirischen Herbst. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es 91 oder 92 war. Aber es waren ein Mann und eine Frau in so einer Containersituation, die war ausgekleidet wie ein Wohnzimmer. Und die haben sich nur so Sätze hin und her geschoben, die immer ganz nah an der Wirklichkeit waren und irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so das auf abstrakte Stufe gehoben haben. Es war keine Handlung, das haben nur gesprochen. Es ist wie so Tischtennis hin und her gegangen. Und diese Sätze sind mir eingefahren. Ich habe mir gedacht, der durchschaut mich, der weiß, was ich fühle. und bringt es nach außen. Und in dem Jahr hat dann der Anselm Glück auch eine Poetikvorlesung gehalten in Graz. Das hat immer begonnen mit Frank Zappa-Stücken zuerst und hat dann über seine Erfahrungen als Dichter und als Maler gesprochen. Und beim Anselm habe ich da das Gefühl gehabt, der ist ja aus einem Arbeitermilieu, aus Linz, ja, dass er über die Beschäftigung mit der Kunst, mit der Poesie eben eigentlich zu einem, wie soll ich sagen, freieren Selbst gefunden hat, zu einem sensibleren Selbst auch. Und das hat mich selbst auch ermutigt, sowas zu probieren oder diese Räume dazu eröffnen. Also ich war schon immer affin, ja, aber die Begegnung da mit dem Anselm Glück, den ich dann gebeten habe, dass er mir ein Interview gibt, das hat für mich ganz viel geändert. Das hat viel aufgemacht und der Anselm hat da eben zum Beispiel die Schläfer erwacht von einem amerikanischen Autor zitiert und da habe ich gemerkt, also abseits dieser realistischen Kunst gibt es noch eine Kunst, die versucht mit Formen, mit Strukturen in neue Räume vorzubringen und so unsere Welt zu öffnen. Also eine Funktion von Kunst, die da zum Ausdruck kommt, ist die sogenannte Entautomatisierung. Das ist seit dem 19. Jahrhundert also eine Qualität, die in der Kunst gesehen wird, wie kann sie unser gewöhnliches Leben sozusagen ein bisschen aufbrechen und so wie der Leonard Cohen gesagt hat, there's a crack in everything, that's why the light gets in, also wo das Licht reinkommt von außen, von einem, ich weiß nicht, ob man da jetzt höheres Sein sagen kann oder allgemeineres Sein oder was auch immer. Ja. Also Anselm hat mir das Licht gezeigt. Ich habe das Licht gesehen.
Aber ich meine, die Vermittlung ist schon wichtig, weil du musst einmal an diesen Ort hinkommen, dass du überhaupt in der Lage bist, ins Theater dich zu setzen und diesen Moment zu haben. Mhm. Und wenn du nie die Möglichkeit hast, dass du das erfahren kannst. Ich meine, es gibt schon so Leute, die das im Wald auch finden, aber es ist halt schwieriger.
Stimmt, und da sitzen keine zwei Leute und sagen kurzlässige Sätze.
Ja. Aber ich glaube, dass man Kulturrezeption und Kunst lernen kann. Muss, glaube ich, der Umgang damit. Also man muss ja keine Regeln befolgen, aber sie einfach dieses Öffnen und offen sein für etwas, was man nicht kennt.
Aber ich glaube eben, und irgendwo muss man einfach damit in Berührung kommen können. Also genau. Diese Möglichkeit muss da sein. Mhm. Und auch diese Schwellenangst muss irgendwie weg sein, zu denken, oh mein Gott, Kunst und Kultur, das ist ja nur was für die Gescheiten. Und noch schlimmer ist, wenn man sagt, für die Reichen.
Also, ja.
Aber das Licht zu sehen, ich kann das Bild sehr gut verstehen.
Ja, nein, also es war halt eine andere Qualität. Wenn ich mir sonst Bilder oder Stücke anschaue, dann ja, es berührt nichts in mir. Und das hat mich einfach getroffen. Das hat einfach, da hat sie zu dem Zeitpunkt einfach was getroffen, das genau gepasst hat. Also es war halt wie so ein Puzzlestück, das sie dann ineinander fügt. Und wahrscheinlich vielleicht 3 Jahre später hätte man das nicht mehr so angesprochen oder drei Jahre früher.
Genau, es kommt auf den Zeitpunkt auch an.
Und da hat es einfach genau gepasst und eben was getriggert.
Schöner Moment.
Ja.
Rubrik Kulturpost. Mit 1. März wurde die neue Kulturpost, der Kulturnewsletter des Landes Steiermark, verschickt. Der geht an über 5000 Menschen und wer ihn auch finden möchte, weil er ihn nicht bekommen hat und trotzdem lesen will, man findet ihn auch am Kulturportal des Landes Steiermark unter www.kultur.steiermark.at. Und auch diesmal haben wir zahlreiche Veranstaltungen, Ausschreibungen und auch Tipps und Dinge zum Nachlesen und Nachhören dort verankert. Ja, Werner.
Genau, die nächste Frage eben habe ich auch schon eigentlich fast erwähnt. Welche Funktion hat Kunst? Also ich habe gesagt, also eine Qualität von Kunst im 1900 war, Dinge zu entautomatisieren, neue Sichtweisen zu eröffnen. Was ist für euch eine wichtige Funktion von Kunst oder auch Kultur? Na, so bleiben wir bei der Kunst.
Und wenn ich quasi beginnen darf. Die Funktion, es ist schön, dass du da gleich mit einem historischen Beispiel kommst. Ich komme mit einem persönlichen Beispiel. Für mich ist Kunst immer eine Erweiterung der Denkräume. Also wurscht, ob Konzert, Theater, ich gehe immer raus und habe immer so Momente der Selbsterkenntnis, nenne ich das dann. Und denke mir, und freue mich immer so, wenn das geht nur dann, wenn quasi meine Gedanken oder, ja, sagen wir, meine Gedanken so frei sind, dass diese Selbsterkenntnis möglich ist. Und das ist ganz oft, löst Kunst das aus. Also setzt den Impuls dafür, diese Räume wieder entdecken zu dürfen in mir selbst. Also ist es wirklich so ein, ja, Reflexionsspiel oder ein Handlungsspielraum, der da plötzlich da ist und mir mein eigenes Leben dann größer oder wertvoller erscheint oder breiter, also so auch in den Dimensionen.
Ja, für mich ist Kunst der Anlass für Gespräch. Also wenn ich zum Beispiel, ich gehe gern zu zweit ins Theater oder ins Kino, also ich gehe auch gerne allein, aber zu zweit ist besser, dann kann man sich darüber unterhalten. Und also einerseits mag ich es, wenn jemand die gleiche Meinung hat wie ich, aber andererseits mag ich es auch, wenn der oder die das ganz anders sieht. Kunst ist für mich, ja, Kommunikation, aber es ist auch so ein Anlass eben, um zu recherchieren, um Geschichte und alles, um Wissen zu erlangen.
Eigentlich auch ein Lernort.
Lernraum. Eigentlich schon, ja, weil in der Literatur, also ich lese jetzt keine, Krimis, aber es gibt so eine Art von Literatur, die so zwischen Sachbuch und Erzählung, Roman angesiedelt. Da kann man ziemlich, zum Beispiel, da kennt sie den Boris Akunin, der hat Japanologie studiert und der hat eine riesige, ewig lange Krimireihe, wo er eigentlich die ganze russische Geschichte erzählt. Und nicht nur Russland, sondern auch Europa im 19. Jahrhundert. Und er hat eben Japanologie studiert und dann kommt da ganz viel von der japanischen Kultur rein. Also ich habe das Gefühl, es liest sich wie eine Blumenwiese und trotzdem bin ich nachher schlauer. Mhm. Und der schreibt halt, also da verlasse ich mich drauf, dass die historischen Fakten stimmen schon. Und das mag ich halt gerne, wenn es Bildung und Entertainment in einem ist. Aber das ist Kunst einfach oft. Weil ich gehe dann auch auf und schau nach, wann das war, was da das drumherum war, das Erste, was ich machen muss.
In dem Fall kann ich auch die Meinung mit dir teilen, das mit der Kommunikation. Ich denke mir auch, wenn man gemeinsam ein Erlebnis, also genau. Es ist alles subjektiv, die Wahrnehmung ist genauso subjektiv und der Austausch darüber ist natürlich total spannend. Ja. Hat es ein gleiches Gefühl ausgelöst oder ein ganz anderes oder wie wurde was beobachtet? Wurscht jetzt, ob Musik, Konzert, Oper, Schauspiel, bildende Kunst, Performances, Kabarett, egal. Spannend.
Stimmt, ja.
So, das war jetzt unsere zweite Runde, oder?
Ja, ich möchte auch noch ergänzen, also für mich ist auch die Freiheit eigentlich das Wichtige und ich finde, dass die deswegen ist für mich Kunst und Kultur und Kunstförderung so wichtig, weil unser Leben eh schon so stromlinienförmig auf den Wirtschaftsgott hingeschnitzt ist. Ja. Und Kunst, da fällt es, diese Zweckmäßigkeit aufzumachen und einmal wegzulassen und zu schauen, was kommt raus, wenn man sich jetzt nicht um Gewinn, nicht um was weiß ich was kümmern muss und das halt sonst an erster Stelle steht. Und wie kann man da jetzt vielleicht irgendwie zu neuen Erkenntnissen gelangen? Aber das ist mehr so die große
Nein, das stimmt, weil die Kunst, also die Kunst unterscheidet ja von allen anderen Disziplinen, von Handwerk, dass sie keinen Auftrag hat, sie kann machen, was sie will. Also muss nichts Brauchbares, nichts Praktisches dabei rauskommen. Ja.
Und ich finde, das ist eine ganz wichtige und schützenswerte Qualität, wo ich finde, dass die öffentliche Hand oder das Staatswesen den Auftrag hat, diesen Bereich eben offen zu halten und gegen Vereinnahmungen auch so gut wie möglich abzuschirmen. Also was dann drinnen steht, ist frei, aber dass auch von außen jetzt kein Zweck, keine Propaganda, keine Ideologie oder so, also von oben, vom Staatswesen oder sonst was reingetragen wird.
Da sind wir.
Ja, und jetzt sind wir eigentlich beim Kulturleben in der Steiermark, so halbwegs. Und da ist noch meine dritte Frage und letzte Frage: Was taugt dir am Kulturleben in der Steiermark und was nervt dich? Gibt es da was?
Also was mir taugt in der Steiermark ist, dass es an Orten, wo man überhaupt nicht damit rechnet, so wie also in Bad Gleichenberg gibt es zum Beispiel so ein Festival für zeitgenössische Kunst, dass da solche Orgensachen auftauchen. Also man denkt sich halt, da rennen alle im Starreranzug herum. Nein, das denken wir nicht plötzlich. Aber man rechnet einfach nicht damit. Und das finde ich super. Was mich ärgert ist, dass sie manchmal Theaterstücke nicht lang genug spielen, damit ich sie mir anschauen kann. Es ist vieles gleichzeitig, aber ich habe oft keine Zeit, dass ich mich vertiefe. Und es ist sehr viel und es geht ja schnell wieder weg. Aber ich bin halt einfach ein langsamer Mensch. Ich brauche immer länger, bis ich mich entscheide. Ja.
Also das Kulturleben in der Steiermark, ich habe das von Anfang an, als ich in die Steiermark kam, total geliebt, weil, und das kann ich mir erinnern, man hat sich auch sofort einbinden dürfen. Es waren so viele Möglichkeiten da, auch mitzuspielen im Kulturleben. Und das war in meiner alten, hörbaren Heimat Kärnten gar nicht so. Und ich hatte also in der Steiermark, also mir hat das total gut gefallen, wie vielfältig das ist. Und ich finde es nach wie vor ein außergewöhnliches Bundesland für die Vielfalt und die Tiefe und die Dichte an Kunst und Kultur, die hier passiert, nämlich nicht nur im urbanen Raum, sondern auch darüber hinaus, so wie du sagst, Lydia. Also, keine Ahnung, da kann man in die entlegensten Ecken der Steiermark fahren und es wird noch immer Kunst und Kultur irgendwo da sein. In den Regionen total spannende Dinge.
Genau, und der Umgang damit ist also, zum Beispiel gibt es das Feuerwehrmuseum in Großmarkt Florian. Und da gehen alle hin, wenn dort eine Ausstellung ist. Also die haben das zweigeteilt, einmal das Feuerwehrmuseum und einmal zeitgenössische Kunst. Und da geht jeder hin, das ganze Dorf. Und okay. Ich habe am Anfang nicht damit gerechnet, dass halt am Dorf wird, alle sind dort und freuen sich voll über die Eröffnung. Interessieren sie mehr oder weniger für die Kunst, aber das finde ich so, also mir kommt vor, dass im Land oft viel mehr Begeisterung jetzt auch von den Bürgermeisterinnen und so ist, weil die das auch viel mehr fördern. Und das ist irgendwie, es ist eine große Gemeinsamkeit, das finde ich klasse.
Jetzt komme ich wieder auf ein Thema, das im Moment in der Steiermark meiner Meinung nach auch wesentlich ist, auf die Kulturstrategie 2030. Und im Rahmen dieses Erarbeitungsprozesses war ich in vielen Teilen der Steiermark und wir reisen auch jetzt wieder durch die Steiermark im Rahmen der Fokusgruppenarbeit. Und da war wirklich spannend für mich als nicht in der Steiermark Aufgewachsene zu erleben, wie vielfältig und wie bunt das ist und wie wichtig das ist, welche Protagonisten dort sind, ob eben auch die Politik mitspielt, wer quasi die sind, warum kommt das ganze Dorf zu einer Veranstaltung. Und das war sehr, sehr, sehr spannend zu beobachten. Und was übrigens um die Frage, gell, Werner, noch zu beantworten, was mich so ähnlich wie die Lydia nervt, ist echt der Zeitfaktor. Ich meine, der Tag ist leider linear mit 24 Stunden begrenzt und auch das mit dem Klonen funktioniert nicht so, dass man seine eigene Persönlichkeit oder sein eigenes Menschsein aufteilt auf verschiedene Veranstaltungen, vor allem auch auf seine verschiedenen Lebensbereiche. Also wenn ich könnte, würde ich noch viel mehr Kunst und Kultur erleben wollen.
Aber es ist ja auch ganz ein praktischer Grund, weil viele eben von diesen wahnsinnig vielen freien Theatergruppen, die es gibt, die mieten sie irgendwo ein, die haben halt nur eine Woche zur Verfügung für ihr Stück. Es kann sein, wenn man Glück hat, dass sie es dann nochmal aufführen. Aber wenn ich es mir zum Beispiel anschaue und ich würde es gerne Freundinnen empfehlen, dann ist es halt meistens schon weg. Und das ist es, was mich ärgert. Ja. Aber ich finde, die steirische Kulturlandschaft ist ja sehr aufgeschlossen. Also was jetzt neue Kunstformen anbelangt.
Ja, ich kann euch zustimmen. Also ja. Ich bin ja erstens auf dem Land aufgewachsen, aber habe daher keine Dünkel, was das betrifft. Also ich glaube, dass da jetzt nur die Landeier unterwegs sind. Und ich sehe das aber so wie du, Petra, dass also einerseits das breite Angebot und auch das Vielfalt, also in den ganzen Abstimmungen und Schichtungen, und für mich ist ja zum Beispiel eine gute Blauskapelle ist ja eigentlich wirklich eine Kunstgeschichte, ja, und geht dann aber bis zu im Avantgarde-Festival in irgendein Dorf oder so, also das ist schon wirklich beachtlich und auch die Reflexion über die ganze Kunst, die da dargeboten wird, finde ich in der Steiermark auch voll okay, weil es eben nicht einfach nur weggewischt wird als irgendwie moderner Blödsinn, sondern da, also die Leute tatsächlich damit beschäftigen.
Das stimmt schon, ja.
Ja. Also das finde ich gut. Was mich nervt, und jetzt muss ich, du magst das ja, wenn man widerspricht, was mich am Kunstbetrieb nervt, ist tatsächlich die Gendersprache, muss ich offen sagen. Wenn mir als Philologen nicht das, also die, ich sehe die Funktion nicht, dass die Sprache hier, wenn man die Grammatik irgendwie ändert, im Leben was ändern wird. Das sehe ich aus der Linguistik her nicht. Und dadurch ist für mich die ganze Grundlage dieser Sprache nicht in Frage gestellt. Und was ich aber komisch finde, ist, dass das sozusagen so einhellig sich durchzieht, obwohl aus sämtlichen Studien und Umfragen bekannt ist, dass 3/4 der Leute das ablehnen. Und wenn man es anonym untersucht, zum Beispiel auch im linken Milieu, das mehrheitlich abgelehnt wird, die Gendersprache. Aber im Betrieb wird es durchzogen, ja, als wäre das jetzt sozusagen. Es ist auch wieder, für mich ist es auch wieder so ein Fetisch dadurch. Ja. Aber das wäre vielleicht eine eigene Sendung.
Dann das ist ganz bestimmt eine eigene Sendung.
Genau. Die nennen wir dann Doppelpunkt, Sternchen, ja, Binnen-I, genau, und Underline.
Ja, genau. Die Art Faces, das aktuelle Art Face ist die bildende Künstlerin Maria Kanzler. Sie stammt ursprünglich aus Bad Mitterndorf und hat die Ortweinschule in Graz besucht, hat dann aber in Wien Social Design studiert und macht seither kollaborative Arbeiten, wo sie sich mit ökologischen, sozialen, ästhetischen Fragen beschäftigt. Maria Kanzler war Atelier-Auslandstipendiatin des Landes Steiermark 2023 in Pristina in Kosovo. Und hat sich dort mit dem Gefühl der Fremde oder des Nichtverstehens befasst. Und in dem aktuellen Art Faces Text geht es um ihre Erfahrungen, die sie da am Anfang des Stipendiums in Pristina gemacht hat. Und ja, der Text heißt Die Poesie in den Reibungen und ist nachzulesen auf www.kultur.steiermark.at.
Ja, Werner, danke. Deine Frage, das war jetzt deine Fragerunde.
Ja.
Lydia, jetzt kommt deine. Ich sehe schon, die Lydia hat mich, vielleicht magst du kurz erklären, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen
genau,
sind.
Genau, wir bitte. Haben eigentlich so Spielkarten vor uns liegen. Eine Freundin von mir, also eine Bekannte aus der Ukraine, hat dieses Spiel angefertigt. Das ist ein bisschen eine traurige Geschichte dahinter, weil sie wurde in Russland eingesperrt für 2 Jahre wegen irgendeinem einer Lappalie. Und da hatte sie Zeit, dieses Spiel zu entwickeln. Das heißt Bridge or Park. Und eben, man hat eben ein Begriffspaar und muss sie für eins entscheiden, also entscheidet sie für eines, das für einen selber eher akzeptierbar ist. Also es ist jetzt nicht das, was ich unbedingt favorisiere, sondern eins, mit dem ich besser leben kann. Und ich habe mir da welche ausgesucht, die eben passen. Und das erste ist gleich die Wahl zwischen Risiko oder Komfortzone. Wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen. Also zum Beispiel, wenn man ins... Der Werner geht nicht mit, weil der mag kein Theater, aber ins Kino geht, sich irgendwas anschaut. Ja genau, jetzt ist die Diagonale. Und da gehe ich zum Beispiel liebend gern diese innovativen Kurzfilme, weil sie kurz sind, wenn es scheiße ist, ist es gleich aus. Und wenn es klasse ist, war es klasse. Aber das ist was, da weiß man nicht, was passiert. Und dann kann ich mir ein Landkrimi daneben anschauen, beim gleichen Festival, wo die ziemlich gut sind. Genau, aber das ist Komfortzone, da weiß ich, wie es ausgeht.
Also ich bin, was jetzt das betrifft, auch Risiko, weil wenn es auf, es kann sein, dass furchtbar daneben geht und du gehst irgendwo in ein Jazzkonzert und du denkst, um Gottes Willen, was machen die da? Aber
Free
wenn,
Jazz.
Ja, furchtbar. Also einmal ist mir passiert, der hat sich dann gleich vor das Klavier gesetzt, Piano, und hat unten zum Zupfen angefangen.
Echt?
Ich hab keinen Zugang gefunden. Aber wenn es aufgeht, dann sind es genau die Momente, wo du denkst, wow, also ja, umwerfen. Und auch wieder ein anderes Konzert, also ich habe da mal in Leibniz beim Jazzfestival den Emile Parisien gesehen mit seinem Quintett, und die haben die Zeit gedehnt, die haben damit gespielt, und das ist was, das war eine Masse, also die waren wie so Plasma. Statt einer Band ist da eine plasmatische Formation gestanden, und das war irre riskant, was die gemacht haben, aber es ist super aufgegangen. Und das kann aber am nächsten Tag auch voll daneben gehen. Und ich finde Kunst immer viel spannender, wenn es riskant ist.
Ja, stimmt.
So, wie erkläre ich das jetzt? Mit Risiko oder Komfortzone. Die Frage ist, ist man quasi Protagonist oder ist man Protagonistin oder ist man Rezipientin? Weil Komfortzone, finde ich, ist quasi meine eigene Wohnung. Risiko.
Ja, schon als Rezipientin.
Okay, ja. Dann auch das Risiko. Also erwartbare Dinge, also ich möchte eigentlich nicht mit einer Erwartung in irgendeine Kunst- oder Kulturveranstaltung gehen, sondern eher mit etwas nach Hause und eben entweder total kritisch und denke mir, das war echt nichts, oder total überrascht und, ich sag mal, voll mit einem guten neuen Gefühl.
Stimmt, aber wenn es jetzt zum Beispiel Sonntagnacht, also Sonntag 20.15 Uhr ist,
Tatort.
Genau, aber das ist Komfortzone, also es hängt ja auch von der…
Ich schaue überhaupt wenig Fernsehen, das gar nicht.
Es kommt ja auch darauf an, was man will und wann man es will. Oder man geht zum Konzert von einer Lieblingsband.
Ja, aber sie da dort schauen, ist zu Hause ist Komfortzone.
Das stimmt, ja. Aber wenn du zum Beispiel zum Konzert gehst von deiner Lieblingsband, also ich muss da das Album vorher auswendig können, ich muss mitsingen können, sonst, da gibt es kein Risiko. Also ich gehe nicht gern zum Konzert. Genau, also ich gehe nicht gern zum Konzert, wo ich nicht mindestens die Hälfte der Lieder auswendig kann. Ja, genau, so kann ich es formulieren.
Ja, das hat auch was für sich, also das ist das, wo man sich dann halt ein bisschen so, ach,
Sicherheit
geborgen fühlt. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich im Musikverein war, Konzert vom Belcea Quartett, also eines der führenden Streichquartette, und die haben wiederum die Rasumowski Quartette von Beethoven gespielt, also 7, 8, 9. Und ich kannte das von einer anderen Aufnahme und war völlig schockiert, wie die das umgesetzt haben. Ich habe so eine liebliche italienische Aufnahme aus den 70er Jahren kennt, und die spielen das quasi punkmäßig, also ganz schräg und quer. Und eigentlich ist es dann aber hängen geblieben. Zuerst dort haben wir gedacht, boah, viel zu schnell oder was. Und dann war es aber eigentlich super, so im Nachhinein. Und ja, also Komfort und Risiko. Und da dort ist als Komfort auch nur dann gut, wenn es dich ein bisschen doch überfordert.
Das stimmt.
Ich hätte die Frage, verstehen oder fühlen aus deinem Kartenspiel?
Ja, das ist ganz eine schwierige Frage. Also jetzt instinktiv verstehen, natürlich würde ich beantworten. Aber ohne fühlen kann ich mir verstehen auch schwer vorstellen.
Ich denke mal, also in spontan Antwort wäre fühlen gewesen oder ist fühlen, weil ich ganz oft mit meinen Gedanken ein Gefühl verknüpfe. Also mit einem Bild, dann ist meistens ein Gefühl, ein Gedanke, das Wort, also das reiht sich so aneinander. Ob ich es immer verstehe, bin ich mir gar nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob ich es immer verstehen muss. Aber wenn es ein angenehmes Gefühl ist, ist es da.
Ich bin auch eher fürs Fühlen. Erstens finde ich es intuitiver und zweitens bin ich so ein verkopfter Typ, dass es dann wirklich genießt für mich irgendwer, meinen Gedankenstrom ausschaltet und ich nur mehr sozusagen mal einfach da bin, ohne dass es läuft.
Ja. Das stimmt. Ja, in der Kunst eigentlich schon, weil man merkt ja, wenn man sich was anschaut, ob es fetzt oder nicht. Also das ist, ich bin immer ganz unbefangen. Es interessiert mich oder es interessiert mich nicht. ist ja beim Film auch so. Es gibt Filme, die vergisst man während dem Schauen. Wirklich. Sitze im Kino und denke mir, ah, was ist jetzt gerade passiert? Und dann gibt es eben Filme, über die denke ich noch eine Woche nach, weil sie so innig sind. Aber das ist dann ein reines Gefühl. Aber auf der anderen Seite so Fähigkeiten wie Empathie oder so, da möchte ich das überhaupt nicht fühlen, was der andere fühlt, weil das ja vielleicht was Schieres ist, aber ich kann es trotzdem verstehen und dementsprechend handeln. Also es ist, und auch in der Kunst gibt es eben Bereiche, wo ich es vielleicht noch nicht ganz verstehe, wo ich es noch nicht ganz fühlen kann, aber ich weiß, dass ich dorthin komme.
Das stimmt. Also ich hab sehr große Vorbehalte gegen moderne Kunst gehabt, die ich studiert habe. Und da bin ich eigentlich erst übers Verständnis. Also ich bin dann eingelesen, weil ich mir gedacht habe, ich kann ja nicht immer ignoranter Mensch bleiben. Und habe mich eingelesen und bin irgendwie so zum Verständnis und dann auch das Verstehen zum Gefühl.
Genau, das entsteht dann, ja. Genau.
Aber der andere Weg ist natürlich beeindruckender, wenn es dich gleich irgendwo anpackt und Schub hat.
Also bei mir sind das dann so oft atmosphärische Gefühle oder Stimmungen und ich glaube, meine Naturneugierde hat mir da schon oft geholfen, einfach in Kunst und Kultur reinzuspringen und vielleicht dann hinten nachher zu entdecken, oh mein Gott, da habe ich nämlich ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, die waren öfters in Graz im Rahmen des Steirischen Herbstes die spanische Truppe La Fura del Spaus und die waren beim ersten Mal noch in der alten Wagner-Biro-Halle.
Genau.
Und die sind echt mit total Orgenbenzinmaschinen quer durchs Publikum gefahren und alle haben auf die Seite springen müssen. Und ich war mir nicht sicher, taugt mir das jetzt oder taugt mir das nicht, weil das so am Rande der Gefährlichkeit war, wie die da rumgefahren sind. Und ich glaube, Jahre später waren sie noch einmal da und lustigerweise habe ich sie dann viel besser verstanden. Nach dem ersten Mal war quasi diese Faszination, weil ich kann mich erinnern, das waren so Geburtsszenen, da haben sich so Menschen herausgeschält, da so Blasen. Und dann waren gleichzeitig diese donnernden Maschinen, die da durchgeknattert sind. Und da war quasi mein Angstgefühl größer als das Faszinationsgefühl, ständig aufpassen zu müssen, wo die Dinger herumfahren. Und beim zweiten Mal war ich irgendwie gewappnet. Da war das ja keine Überraschung mehr, dass die mit irgendwelchen komischen Dingern quer durchs Publikum fahren. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so wunderschön, was die da machen. Also sehr spannend, wie man das selbst dann einordnen lernt auch mit der Zeit.
Ja, genau.
Ironie oder Sarkasmus?
Uff. Ironie. Ich war lange Zeit für den Sarkasmus, aber ich finde, dass er doch, Sarkasmus hat ein Problem, er kränkt den anderen und das ist einfach nichts Gutes.
Ist das so? Weil ich muss ehrlich gestehen, dass ich den, also ich weiß, was Ironie ist. Das ist, wenn man sagt, das ist riesig, wenn es winzig ist. Also das Gegenteil. Wenn man etwas verzehrt.
Und Sarkasmus ist dann der verzehrende Bewertung?
Sarkasmus ist Spott, aber ich kann es, also ich weiß, was Zynismus ist. Das ist, wenn man jemand fertig macht.
Sarkasmus ist, Sarkasmus kann meines Erachtens Zynismus beinhalten. Jetzt suche ich noch ein Beispiel, aber da bin ich immer ganz schlecht bei spontanen Beispielen.
Also was mir bei der Ironie gut gefällt, ich werde jetzt mal kurz einspringen, bei der Ironie gut gefällt ist, dass es auch eine Selbstironie gibt. Das heißt, kann man über sich selbst lachen. Beim Sarkasmus, glaube ich, Selbstsarkasmus, das glaube ich gibt es gar nicht einmal den Begriff. Und was ihm stimmt dem Werner total zu, was Sarkasmus anbelangt. Ich habe immer das Gefühl, das kann auch, das mit der Kränkung ist sehr schön. Ich kann das wahrscheinlich eh gar nicht besser beschreiben, weil die Ironie ist nie kränkend. Die Ironie lässt quasi die Heiterkeit übrig, den Humor, also es bleibt so viel offen und es lässt auch dem anderen noch Platz und Raum. Der Sarkasmus kann schon sehr beißend und
abwertend sein.
Genau.
Ja, also ich habe mal so ein Drehbuch schreiben, Kurs gemacht, also das war ein Tageskurs bei Michael Ostrowski und der hat eben diese drei Begriffe Zynismus, Ironie und Sarkasmus zerpflückt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was beim Sarkasmus gekommen ist. Aber Zynismus ist halt das Schlimme, so wie Arbeit macht frei über den Dorn von Auschwitz, glaube ich. Das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen, aber beim Sarkasmus, das ist eigentlich Sport, das ist wie wenn jetzt so ein Kabarettist oder eine Kabarettistin über die Regierung schimpft. Und dann frage ich mich, wie sie das machen kann ohne Ironie, weil dann sagt sie, das sind super gescheite Leute. Man weiß aber, dass sie das Gegenteil meint. Also.
Ja. ein Schmäh, den ich mal gemerkt habe vom Andreas Witasek, ist, die Leute fragen mich immer, warum ich in meinen Kabarettprogrammen keine Politiker verarsche, aber ich verarbeite ja auch keine Arbeiter. Und da weiß ich nicht, ist das Ironie oder ist das Sarkasmus, aber das ist an der Grenze.
Also ich werde jetzt hier gleich einen kleinen Aufruf starten. Wir haben auch ein E-Mail.
Jedenfalls.
Ja, genau. Aber wir haben ein E-Mail-Postfach, das nennt sich kulturserver@smk.gv.at. Mhm. Da könnt ihr gerne hinschreiben und uns eure Meinung mitteilen zu Ironie oder Sarkasmus. Ist vielleicht eine gute Frage.
Stimmt.
Gesellschaftlich, ja. Kulturell, sozial überhaupt.
Anfang oder Ende?
Ich bin fürs Ende.
Ja?
Ich habe jetzt gerade das Bild von mir eines Films am Anfang. Okay, vielleicht habe ich den Inhalt schon ein bisschen vorgeteasert, damit ich mir überhaupt anschaue. Aber die Anspannung während dem ganzen Film ist so groß, dass ich total erleichtert bin, wenn das Ende da ist und es nichts mehr zum Fürchten gibt.
Ja, das stimmt, das ist nachvollziehbar. Aber zum Beispiel, wenn ich was produziere, wenn ich einen Text schreibe, finde ich das Ende natürlich besser. Weil vorher bin ich, anfangen ist nicht, also ich finde das Sprichwort total blöd, so. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Nein, überhaupt nicht, der Rest ist wichtig. Der erste Schritt wird so überinszeniert. Ich bin eigentlich auch fürs Ende, ja, weil dann habe ich es fertig und das ist ja, oder es war halt ein schöner Prozess, dass ich dorthin gekommen bin. Oder ich weiß, was passiert ist im Stück oder im Film, genau. Mir geht es so ähnlich wie dir, Petra. Dann ist es nicht mehr so anstrengend.
Ja, aber Lüde, das hat ein gutes Stichwort gegeben. In der Arbeit ist es auch so. Ich bin froh, wenn ein Text fertig ist.
Ja,
weil
genau.
Zuerst dieses leere Blatt, wo ich immer alle sagen, ach, da gibt es ja auch schon quasi Essays über das leere Blatt. Aber die Erleichterung, etwas geschaffen zu haben, ist quasi immer schon das Ende von etwas.
Mhm. Ja, ich war lange Zeit auch auf den Anfang fixiert und zum Beispiel in der Literaturkritik, da gibt es ja Sätze über den besten ersten, also genau, Wettbewerbe, was genau, ist der beste erste Satz und dann kommt raus Ilse Bill Salzte nach, vom Butt, vom Gras, ja, total banal oder es roch nach Himbeeren oder so irgendwie, sind alle beim Bachmann-Preis vor 2 Jahren von den Socken gekippt über diesen ersten Satz und über die Beschäftigung mit der Erzählmethode oder journalistischen Methode des Storytellings bin ich erst drauf gebracht worden, dass eigentlich der Schluss, also die Stimmung festhält, die dann in einem drin bleibt, wenn man sich mit einem Werk, am Kinofilm, was auch immer, befasst hat. Und seither schaue ich immer, wie ist das Ende. Und interessant ist eigentlich, finde ich, immer das Ende in der Popmusik. Ja. Mhm. Da finde ich, am feigsten ist das Fade-out.
Stimmt, ja.
Genau. Und am besten ist ein guter Schluss. Und mir ist einmal aufgefallen, dass bei David Bowie-Songs der Schluss immer ziemlich lässig ist.
Ah, okay.
Also Major Tom. Muss ich mal schauen. So. Ich meine, der wird zwar ausgefadet, aber da man hört noch, wie es wirklich aufhört.
Aber da fallen mir gleich die Beatles-Lieder ein, die dann quasi im Schluss noch ein zweites Beatles-Lied eingebaut haben, dass man quasi nur noch so einen Nachhalt.
Ja, All You Need Is Love und
genau,
so Sachen.
Genau.
Ja, Ende ist spannend. Und seitdem finde ich das Ende fast spannender zum Anschauen.
Nein, aber stimmt, weil es ist ja die Lösung für alles. Es ist ja das, wo man eigentlich auch hin will. Also das weiß ich, also ich kann ja das Papier nicht mal hernehmen ohne Konzept in meinem Kopf. Also das heißt, das grobe Konzept, deswegen ist das leere Blatt Papier mal nicht so schlimm. Aber trotzdem habe ich das Ziel, zu einem gewissen Ende zu kommen. Und wenn dieser Weg geschafft ist, ist es angenehm. Und den Anfang kann man wieder umschreiben. Also, Anfang vergisst man nicht.
Mit Da Capo von vorne.
Genau.
Aber damit würde ich sagen, sind wir mit der heutigen 46. Folge des Kunstfunkens am Ende.
War sie jetzt 46 Minuten?
Das ist quasi unser Plan gewesen. Wir wollen mit dieser 46. Folge 46 Minuten erfüllen.
46 Fragen.
Genau.
Haben wir fast.
46 Fragen haben wir wahrscheinlich auch geschafft, 46 Wörter auch. Obwohl die Antwort auf alles 42 ist. Aber was das bedeutet, erklären wir es beim nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und für heute sagen wir Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank.
hat.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.